unsere Predigtserie. Menschen, die mit Jesus lebten, kommt heute in die weihnachtliche Phase, nicht wahr? Mit Maria, der Mutter von Jesus. Ihre Geschichte beginnt, als sie Besuch vom Engel Gabriel bekommt, oder vom Engel Gottes. Und davor ist von ihr nichts bekannt, nicht wirklich viel, oder? Wisst ihr mehr als ich? Es ist nur bekannt, dass sie in Nazareth gelebt hat und mit einem Mann namens Josef verlobt war. Die Geschichte der Geburt und sie begleitende Umstände findet sich im Lukas-Evangelium am ausführlichsten. Wie alt Maria war, als sie schwanger wurde, ist auch nicht bekannt. Man geht davon aus, wie es halt so üblich war in der jüdischen Gesellschaft, dass sie etwa 15 Jahre alt war, als sie schwanger wurde. Und Maria erlebt bei uns Protestanten ein etwas stiefmütterliches Dasein. Nicht zuletzt deshalb auch, weil sie bei den Katholiken ein so prominentes Dasein führt. Ein fast schon beherrschendes Dasein. Von der Jungfrau, die den Sohn Gottes gebar, wurde sie sehr schnell auch unter dem Einfluss der im 4. Jahrhundert in die Kirche hineinströmenden Heiden schnell zur Gottesmutter, die dann als solche verehrt wurde und einen diesen prominenten Platz bekommen hat. Mit der Konsequenz, dass die Lehre dass sie ohne Erbsünde gezeugt worden ist, entstand. Ja, wenn Jesus ohne Erbsünde ist, dann muss seine Mutter auch ohne Erbsünde sein. Also bei der Zeugung kam keine Erbsünde dazu, wie auch immer das geschehen sein mag. Sie lebte dann ihr ganzes Leben sündlos, ehelos. Also sie blieb Jungfrau und sie wurde direkt in den Himmel aufgenommen. Nicht das Zwischenstadium, die Dings, Fegefeuer, genau. Und im Himmel wurde sie zur Mittlerin für uns Menschen. Das ist das, was im Großen und Ganzen die Lehre von Maria in den nicht-protestantischen Kirchen ist. Daher wird die Frage zum Beispiel nach Jesu Brüdern natürlich in der katholischen Kirche anders beantwortet als in der protestantischen Kirche. Ja, für uns ist klar, Jesus hatte Brüder, in der katholischen Kirche waren diese Brüder und Schwestern einfach nähere Verwandte. Biblisch lässt sich all das, was ich gerade ausgeführt habe, ich sage es ganz deutlich, nicht belegen, diese Aussagen. Sie finden sich in der katholischen Tradition und in Teilen von apokryphen Schriften, wo man versucht, das zu verankern, diese Lehren, aber nicht im biblischen Kanon. Das ist einfach, um das von vorne weg zu sagen. Aber mein Ziel heute ist nicht, euch eine dogmatische Abhandlung über die Mariologie zu machen, sondern ein Stück weit uns hineinzunehmen in das Leben dieser Frau, dieses Mädchens. Und wir werden längere Textabschnitte lesen und dann habe ich drei Punkte. Die Textabschnitte, die stehen in Lukas 1, 26 bis 56 und Matthäus 1, 18 bis 25. Und da heißt es: Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth zu einer Jungfrau, die einem Manne verlobt war mit Namen Josef aus dem Hause Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sie sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Gesegnet bist du unter den Weibern. Sie aber, als sie ihn sah, ward bestürzt über sein Wort und überlegt, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst im Leibe empfangen und einen Sohn gebären. und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen ewiglich, und seines Reichs wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies sein, dieweil ich keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohne schwanger in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, welche unfruchtbar genannt war. Denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinen Worten. Und der Engel schied von ihr. Maria aber stand in selbigen Tagen auf und ging mit Eile nach dem Gebirge in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe, und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief aus mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Weibern und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir dieses, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, wie die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Maria aber sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat frohlockt in Gott, meinem Heilande. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Throne hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, damit er eingedenk sei der Barmherzigkeit, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegen Abraham und seinen Samen in Ewigkeit. Und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr, und sie kehrte nach ihrem Hause zurück. Matthäus 1, 18 folgende: Die Geburt Jesu Christi war aber also, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, und wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger, erfunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, indem er gerecht war und sie nicht öffentlich zur Schau stellen wollte, gedachte sie, heimlich zu entlassen. Indem er aber solches bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Weib, zu dir zu nehmen, denn das in dir Gezeugte ist von dem Heiligen Geiste. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, auf das erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, welcher spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel heißen, was verdolmetscht ist: Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm sein Weib zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er hieß seinen Namen Jesus. Also, das sind die textlichen Hintergründe. Ich habe 3 Punkte. Marias Schwangerschaft, Maria und Jesus und Maria und wir. Ganz einfach. Kommen wir zum ersten Punkt. Marias Schwangerschaft. Maria war mit Josef verlobt und die Hochzeit stand mehr oder weniger bald bevor. Das weiß man nicht, wann die gewesen wäre. Wahrscheinlich freute sie sich, wie die meisten Mädchen, sich auf Hochzeiten freuen, freute auch sie sich auf ihre Hochzeit. Man weiß nichts von ihren Eltern, die sind nicht genannt, zumindest nicht in der Bibel. Und das stellt die Frage auf, hat sie keine Eltern mehr gehabt? Möglicherweise war sie schon weise und hatte früh auf eigenen Beinen zu stehen, einerseits, und auf der anderen Seite war sie möglicherweise in ihrem jungen Alter noch in einer mehr oder weniger verwandtschaftlichen Abhängigkeit, wo irgendein Onkel über sie Autorität ausgeübt hat. Weshalb es schon verständlich ist, dass sie, je nachdem, über diese Hochzeit auch glücklich war, ihren eigenen Hausstand zu haben. Alfred Edersheimer schreibt in Sketches of Jewish Social Life Folgendes über die Verlobung in dieser Zeit. Nach rabbinischem Recht waren bestimmte Formalitäten erforderlich, um eine Verlobung rechtsgültig zu machen. Diese bestanden entweder darin, einer Frau direkt oder durch Boten ein noch so kleines Geldstück oder einen Brief auszuhändigen. Vorausgesetzt, es wurde jeweils vor Zeugen ausdrücklich erklärt, dass der Mann damit beabsichtigte, die Frau als seine Ehefrau zu heiraten. Also die Verlobung war ein mehr oder weniger fast schon, das war der öffentliche Akt. Ja, war eigentlich fast schon wie die Hochzeit, der rechtliche Akt. Und man konnte sich aus der Verlobung auch nicht mehr rausstehlen, so nach dem Motto, Verlobung auflösen und gut ist, sondern das musste im Prinzip auch wieder öffentlich gemacht werden, also unter Zeugen. Man konnte also die Frau nicht einfach so abschieben, sondern man musste sie mehr oder weniger sich schon wieder von ihr scheiden. So, einfach das zum Verständnis. Nun, es gab noch eine weitere Möglichkeit, sich zu verloben. Es gab auch eine dritte Art der Verlobung, einfach durch Beischlaf. Aber dies wurde von den Rabbinern stark missbilligt. Das heißt, Maria, dass Josef eine schwangere Maria zu sich nahm, war jetzt nicht so der absolute Super-GAU, der absolute öffentliche Super-GAU. Ja, das hat es je nachdem durchaus gegeben. Da hat man halt die Verlobung quasi so gefeiert und dann hat man dann seine Verlobte zu sich genommen. Aber es war natürlich vom religiösen Aspekt her nicht wirklich schicklich. Als der Engel Maria sie von ihrer unmittelbaren Schwangerschaft unterrichtet, stellt sie die einzig richtige Frage. Wie soll das zugehen? Ja? Die war nicht blöd. Und die waren damals nicht blöd. Die haben damals genau gewusst, was passiert, wenn Mann und Frau zusammenkommen. Wir haben immer das Bild von den Leuten damals, die wären irgendwie leicht beschränkt gewesen. Und die Juden und überhaupt die Vorfahren der Christen, die müssen alle mit Blödheit gekachelt gewesen sein. Nein, waren sie nicht. Wie soll das zugehen? Das steht nicht im Widerspruch dazu, dass sie verlobt war. Ja, ihre Aussage ist nicht, ich kenne überhaupt keinen Mann, ja, das wäre abstrus. Ja, das wäre sozusagen, ich bin allein auf der Welt und außer mir gibt es keinen Menschen. Nein, es geht da um etwas ganz Spezielles. Es geht darum, ich habe keinen Mann erkannt. Ich habe keine so enge Gemeinschaft mit einem Mann, dass es möglich wäre. Ich habe noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Ich bin eine noch unberührte Frau, eine Jungfrau. Das sagt sie, nichts anderes. Und genau das ist das, was der Engel auch dem Josef sagt, dass da irgendetwas anderes passiert ist oder passiert. Josef hatte davon Wind bekommen, ich weiß nicht wie, vielleicht hat Maria ihm das erzählt, ich weiß es nicht, steht nicht drin, wie er wusste, dass sie schwanger ist. Vielleicht war es erst nach diesen 3 Monaten, wo sie von der Elisabeth zurückgekommen ist, dass sie ihm erzählt hat, ich bin schwanger. Keine Ahnung, Bibel gibt es nicht her. Auf alle Fälle ist so, hat davon Wind bekommen und dachte, sie zu verlassen, sie zu entlassen. Aber der Engel zeigt ihm, indem er Jesaja 7,14 zitiert, dass Maria wahrhaftig der Jungfrau geblieben ist und dass das in ihr Gezeugte eben nicht auf normalem Wege in sie hineingekommen ist. Sie ist nicht von einem Mann, anderen Mann schwanger, sie ist von Gott schwanger. Sie ist als Jungfrau übernatürlich schwanger. Der Name des Kindes heißt Immanuel. Und ich habe mir überlegt, warum Jesus nicht Immanuel heißt, sondern Jesus. Aber ich habe gedacht, das ist eigentlich genau dieses Immanuel, ist genau das, was mit Maria passiert ist. Gott ist mit uns. Ja, Gott ist mit Maria gewesen in einer ganz besonderen, speziellen Weise, wie sie kein Mensch sonst erlebt hat. Der Heilige Geist war, wie es der Engel sagt, bei der Entstehung der Zeugung Jesu bei Maria in und die Kraft Gottes überschattete sie. Diese Beschreibung ist insofern wichtig, weil es eben deutlich macht, es war keine körperliche, sexuelle Zeugung. Es hat nichts, aber auch gar nichts mit unserer irdischen Vorstellung von Zeugung zu tun. Das kann man, je nachdem, wenn man mit Moslems zu tun hat, vielleicht ihnen gelegentlich mal versuchen nahezubringen. Ihre Jungfräulichkeit blieb unberührt. Es ist eine Zeugung, die ganz souverän von Gott geschieht, wo er seinen Sohn ganz klein werden lässt und ihn in die Gebärmutter von Maria hineinpflanzt. Heute wissen wir, wie sowas geht. Die In-vitro-Fertilisation, die dann zur Einpflanzung des Babys führt, haben wir nachvollzogen. Aber da war es nicht einfach im Reagenzglas, eine befruchtete Eizelle, sondern da kam der ewige Gott in einer befruchteten Eizelle in die Gebärmutter und wuchs da hinein und hat sich ja, festgemacht in dieser Welt. Marias Reaktion auf des Engels Ankündigung ist irgendwie schon erstaunlich. Ich habe mir so gedacht, irgendwie, das hört sich fast schon so, wie soll es gehen? Engel erklärt, okay, ich bin des Herrn Magd. Mit mir soll geschehen, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Entschuldigt bitte, ich muss mir mal die Nase putzen. Aber das war nicht einfach nur so abstrakt, so nüchtern. Da war mehr dahinter. Maria wusste, und Frauen wurden vielleicht nicht ganz so intensiv geschult wie Jungs, aber sie durften eben auch die Tora lernen. Maria wusste, und das sieht man im Magnificat dann später, Maria wusste von der Hoffnung Israels, von dem Warten auf den Messias. Das wusste jeder Jude. Das hat jeder Jude in der Schule gelernt. Und Schule hieß im Prinzip, erster Abschnitt Tora lernen, zweiter Abschnitt Mishnah lernen, dritter Abschnitt Talmud lernen. Das war das, was ein Jude gelernt hat. Das war sein schulischer Lernstoff. Und es hat, und die Tora hat die Maria auf alle Fälle gelernt. Und das spiegelt sich eben, wie gesagt, im Magnificat wieder. Und eben, sie hat nicht einfach nur von dieser Hoffnung gewusst, sondern sie hatte diese Hoffnung selber. Sie hat mit dieser Hoffnung gelebt, wie jeder fromme Jude damit gelebt hat, sich mit jeder Phase seines Daseins nach verzehrt hat, dass endlich der Messias kommt. So, das ist der Hintergrund von dem, was jetzt passiert, dass der Engel zu ihr kommt und ihr erzählt, der Messias wird in dir durch dich geboren werden. Eine Reaktion hätte sein können, aufgrund dieses Wissens, ja gut, wenn der Messias irgendwie in die Welt kommen muss, irgendwie muss er ja in die Welt kommen, und wenn es dann halt durch mich passiert, dann passiert es halt durch mich. Aber ich gebe gern zu, so würden Männer denken. Wenn es sein muss, dann muss halt sein, und wenn es durch mich sein muss, dann halt muss halt durch mich sein. Aber ich glaube, Maria war nicht so. Ich meine, die war ein 15-jähriger Teenager. die einerseits von dieser Hoffnung lebte und andererseits auch ein Teenager war. Und vielleicht hat sie sich als dieser Teenager einfach dann über diese Nachricht von der Schwangerschaft und auf das Kind dann gefreut, wie Teenager oft sind. Und sie hat sich darüber gefreut, von Gott auserwählt worden zu sein, dieses besondere Kind zu bekommen. Denn sie wusste aus der Geschichte Israels, Israel hatte schon viele Erlöser. Und diese Erlöser waren immer oder fast immer auf besondere Weise in diese Welt gekommen. Einer davon war ja Samuel, dessen Mutter dann auch in ein Lobgesang ausgebrochen ist. Aus diesem Wissen heraus entspringt wahrscheinlich dieses so demütige: Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das ist ein riesiger Schritt, zu sagen, okay, es, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich bin des Herrn Magd. Denn sie weiß ja nicht, wie ihr Josef darauf reagieren wird. Vielleicht weiß sie es sogar. Vielleicht hat sie ihn inzwischen so gut kennengelernt, dass sie ihn einschätzen konnte und wusste, wenn sie ihm das sagt, wenn er davon hört, dann wird er genau das tun, was Josef dann auch zu tun beabsichtigte. Und trotzdem sagt sie: Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie vertraut in diesem Moment voll und ganz diesem Gott, an den sie geglaubt hat, dass er sie auch in dieser schwierigen Situation durchträgt und einen Weg macht, wo sie menschlich gesehen gar keinen Weg mehr gesehen hat. Das war dann das Ende von mir und meiner Ehe mit dem Josef. Und wenn er sie entlassen hat, gut, dann hat er irgendwas an ihr gefunden, was ihm nicht gefallen hat, und dann musste sie halt das Kind alleine großziehen. Er würde es wahrscheinlich, und er hat es ja auch nicht beabsichtigt gehabt, es öffentlich zu machen, warum er sie entlässt. Er wollte sie heimlich entlassen, also den Grund nicht zu veröffentlichen. Ich wusste nicht, ich weiß nicht, was Maria von dieser Kraftwirkung, von dieser Überschattung durch den Heiligen Geist gespürt hat, wie sie das erlebt hat. Auch das lesen wir nicht. Wäre interessant, von ihr, aus ihrem Mund zu hören, hey, und dann war da so ein Kribbeln und dann war da so ein, ich weiß auch nicht, und auf einmal hat es irgendwie in meinem Bauch so, weiß nicht, wie ich mich gefühlt habe. Wir lesen nichts. Gott macht keine menschliche Sensationsgeschichte daraus. Aber was sie bald wahrscheinlich gemerkt haben wird, sind die Schwangerschaftsbegleiterscheinungen, die ihr Frauen, die ihr Kinder geboren habt, alle sehr gut kennt. Und teilweise auch die Männer, die mit dabei waren, aber primär natürlich die Frauen. Es wird ihr schlecht gewesen sein, sie wird manche Gerüche als unerträglich empfunden haben, ihre Regel ist ausgeblieben und langsam dämmert ihr: Meine Güte, das war ja gar kein Traum. Ich habe mir das ja nicht alles eingebildet. Ich bin nicht völlig durchgedreht. Jetzt merke ich ja, ich bin tatsächlich schwanger. Ich meine, bei so einem Wahnsinnserlebnis, da kann man schon je nachdem dran zweifeln, ob das wirklich wahr war, was man da erlebt hat. Und sobald sie ihre Schwangerschaft bemerkt, geht sie zu Elisabeth, ihrer Tante, und ist dort für 3 Monate. Wir wissen nicht, ob sie sich angekündigt hat, ob sie Elisabeth einen Brief geschrieben hat: Hey Elisabeth, ich bin vom Heiligen Geist schwanger und ich komme dich jetzt besuchen und so. Ich weiß es nicht. Als sie jedoch dort ankommt, wird sie von Elisabeth mit den Worten begrüßt, die ihr der Heilige Geist gibt. Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und das ist nichts Ungewöhnliches von dem, was Elisabeth bis jetzt sagt. es wird nur dann ungewöhnlich, wenn sie eben von der Schwangerschaft nichts wusste und ihr der Heilige Geist das gerade hier dann zeigt, sie ein Wort der Erkenntnis hat. Möglicherweise ist genau das passiert. Und dann geht es weiter. Selig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Das hier ist eine prophetische Aussage, eine prophetische Ermutigung. Jawohl, das, was Gott dir gesagt hat, es wird so passieren. Halt dran fest. Marias Antwort darauf wird als Magnificat bekannt und ich lese daraus die paar ersten Verse. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd und ich habe schon angedeutet, sie könnte unter Umständen tatsächlich ein sehr erniedrigtes Dasein gehabt haben durch ihr Weisesein und in der Obhut eines Oheims zu sein. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Was bedeuten diese Worte? Und wie sollen wir sie verstehen? Das sehen wir im zweiten Abschnitt. Ich werde nicht auf jedes einzelne Detail eingehen. Es geht mal mehr um das, was wir grundsätzlich damit machen. Deshalb kommen wir zu Maria und Jesus. Maria ist ein 15-jähriges Mädchen. Es hat erlebt, dass Gottes Engel es besucht und ihm die größte Nachricht seines Lebens, die größte Nachricht der ganzen Menschheitsgeschichte überbracht. Du wirst den Messias gebären. Und sie ist von Freude erfüllt. Und wen würde es wundern, wenn sie nicht auch etwas Stolz empfinden würde? Oder? Also ich meine, ein Teenie, ja, ich habe mir das so vorgestellt, ein Teenie, der schwanger ist und weiß, dass das Kind, was es gerade im Körper trägt, mal in 15, 20 Jahren ein Megastar wird im Showbusiness. So ein Teenie würde wahrscheinlich mit stolz geschwellter Brust durch die Gegend laufen. Ich werde die Mutter von Michael Jackson oder ich werde die Mutter von Mick Jagger oder wie auch immer die Megastars geheißen haben oder heißen. Und hier ist noch was viel Größeres im Gange. Sie wird den Sohn des Höchsten in sich tragen. Sie durfte den Messias unter ihrem Herzen tragen. Welches Vorrecht? Da ist die Frage, ist es Magnificat, insbesondere dieser Abschnitt, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter, ist das etwas, was der geoffenbarte Wille Gottes ist, der so dann auch umgesetzt werden soll? Ja, wenn man sich mit der Inspiration der Schrift beschäftigt, dann beschäftigt man sich ja auch mit den Dingen, die drinstehen, wo man denkt, na irgendwie fühlt sich das nicht ganz so rund an. Ist das auch inspiriert? Ist das dann, wenn es inspiriert ist, auch Gottes Wille? Es besteht kein Zweifel, ihr Lobgesang ist voll von Wort Gottes. Ja, wenn man, ihr könnt mal bei der Wikipedia das machen, einfach Magnificat aufrufen, dann werdet ihr sehen, links ist Magnificere ist das Großmachen und das, was im Prinzip die Verherrlichung oder der Lobgesang Gottes. Und so wird, es wird halt im katholischen Bereich Magnificat genannt. Unter dem werdet ihr es finden. Und da habt links Magnificat und rechts viele Bibelstellen, die da sich wiederfinden. Und da wird deutlich, wie Wort Gottes erfüllt Maria im Prinzip auch war. Wir erleben diese Stelle, die hat der katholischen Kirche gedient, um Marias außergewöhnliche Stellung, Position zu untermauern. Da steht es doch drin, Maria hat selber gesagt und es ist dann auch passiert, sogar in der Bibel bezeugt. Kommen wir noch dazu. Aber das Interessante ist, aus Jesu Mund werden wir keine noch so geartete Bestätigung dieser Aussage erleben. Die Beziehung zwischen Maria und Jesus ist eine ganz andere. Als er im Tempel sitzt und seine Eltern ihn schelten, wo er denn abgeblieben ist, sagt er: Was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Da kriegt sein irdischer Vater eins um die Ohren gewischt. Ich bin jetzt bei meinem Vater, da gehöre ich hin. Als Jesus auf der Hochzeit zu Kana ist und sie ihn rumdirigieren will, sagt er, Johannes 2, 4, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also das ist, da kriegt sie eine gewischt, und zwar eine ordentliche. Und dann kommen seine Mutter, seine Brüder und seine Schwester und wollen mit ihm reden. Und dann heißt es, und es wird ihm hinterbracht von der Menge, da draußen sind, da ist eine Verwandtschaft, und Jesus sagt dann, okay, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Da kriegen sie alle eins gewischt. Und, ich habe es schon angedeutet, als eine Frau dann kommt und den Lobgesang auf Jesus anstimmt, beziehungsweise eigentlich auf seine Mutter, glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesorgen hast, ja, genau das passiert hier, was Maria ja angekündigt hat, dann müsste Jesus sagen, jawohl, stimmt, gut macht ihr es, preist meine Mutter, wenn es denn Jesu Wille gewesen wäre, aber sagt, gewiss doch, glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Man könnte hier das, sicherlich das Komma hier auch hier hinsetzen. Gewiss doch, glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Denn das würde in Linie sein mit der anderen Stelle, die ich schon vorgelesen habe. Und diese Stelle, die ich schon vorgelesen habe, die kommt meines Wissens in allen drei synoptischen Evangelien vor, wo er sagt, wer ist meine Mutter und wer ist meine Brüder. Es ist ganz offensichtlich, dass die Evangelien eine besondere Rolle, einen besonderen Status Marias in der Gemeinde und im Heilsplan nicht kennen. Das heißt, immer wieder hört Maria diese Zurückweisung, das muss man sich jetzt dann geben. Ja? Wir haben jetzt einmal die theologische Geschichte angeguckt, was Jesus zur Stellung der Maria sagt. Aber das andere ist, wie es in den Ohren der Maria geklungen haben muss. Wie sie es empfunden haben muss. Sie, die eigentlich gedacht hat, sie wäre irgendetwas Besonderes. Sie muss hören, jeder, der den Willen Gottes tut, jeder, der sein Wort tut, der ist wie ich. Ich bin in seinen Augen nichts Besonderes. Und das hört sie immer wieder. Versteht ihr, was ich meine? Der Prophet Simeon sprach über den 8 Tage alten Jesus und seine Mutter ja Folgendes. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Das ist schon so ein Satz, den findet man oft auch in real-life-prophetischen Worten, wo Leute einen Gedanken anfangen und dann kommt irgendwie noch etwas, was ihnen Gott gerade sagt, das kommt dann rein und dann fahren sie mit dem Gedanken weiter. Deshalb haben wir hier diese Gedankenstriche, wo dieser Einschub ist, wo der Prophet deutlich macht, und das wird auch für dich gelten. Und um die Dringlichkeit deutlich zu machen, schiebt es gerade ein, bevor er den Gedankengang eigentlich fertig gemacht hat. Dieses sie durchdringende Schwert erlebt sie vielfach. Die genannten Situationen sprechen schon für sich. Jedes Mal hat sie wahrscheinlich, zack, nein, ich bin's nicht. Zack, nein, ich bin's nicht. Es ist nicht erst unter dem Kreuz, als dieser sterbende Jesus, ihr Sohn, ihr sagt, Frau, siehe dein Sohn. Und er sie im Prinzip aus seinem, wenn ich so sagen will, aus seinem Hausstand entfernt und sie in den Hausstand von Johannes, seinem Lieblingsjünger, verpflanzt, der für sie sorgen soll. Maria erlebt das in ihrem Leben davor. Wie schon gesagt. Obwohl Maria ja es heißt immer wieder, sie behielt das, was sie gehört hatte, in ihrem Herzen. Die Worte, die gesagt worden sind, behielt sie in ihrem Herzen. Trotzdem erlebt sie auch anderes. Sie wurde selbst schwankend, unsicher, hat sich an ihm geärgert. Bis dahin, dass sie mit ihren Kindern aufmarschiert ist und ihn nach Hause holen wollte, weil sie gesagt hat, der hat einen Schuss, der ist durchgeknallt. Sie wurde in ihrem Leben oft durch Jesus in ihre Schranken verwiesen. Und dann kommt noch dazu, dass sie unterm Kreuz mehr oder weniger von seinen Jüngern alleingelassen, nur mit den Jüngerinnen dastand und ihren Sohn verrecken sehen musste. Das Erstaunliche aber ist, wenn wir dann zu Pfingsten kommen, dann lesen wir, dass sie mit den 120 zusammen war und ihre Söhne. Da muss was Gewaltiges passiert sein, in ihrem Herzen und im Herzen ihrer Söhne. Sie hat sich eingereiht in diese Gruppe von Gläubigen, die auf den Heiligen Geist gewartet haben. Sie hat den Heiligen Geist empfangen mit ihnen zusammen und sie hat sich eingereiht in die Gemeinde für den Rest des Neuen Testamentes und ist dort in der Gemeinde verschwunden und nie mehr namentlich aufgetaucht. Kommen wir zum dritten Punkt, Maria und wir. Ich muss mal gucken, wie viel ich Zeit noch habe. Jetzt muss ich wirklich Gas geben. Was können wir aus der Geschichte Marias lernen? Sie sagt, wir lernen, Marias Geschichte ist einzigartig, wie jede menschliche Geschichte einzigartig ist. Keine gleicht sich. Sie sagt zu einer ganz spezifischen Berufung, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Du hast eine spezielle Berufung. Ist Marias Antwort deine eigene? Ist ihre Antwort deine Antwort? Kannst du sagen, ich bin des Herrn Knecht, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast? Kann Jesus mit dir machen, was er will, dich gebrauchen, wann er will, wo er will, wie er will? Zweitens, es kann sein, dass du und ich Zeiten erleben, in denen uns Gott in besonderer Weise gebraucht. Wo wir herausgehoben werden aus der Menge, wie Maria. Und dann kann es sein, dass diese Zeit wieder endet und wir wieder in der Unsichtbarkeit verschwinden. Wie Maria. Aber für Gott, und das ist wichtig, für Gott sind wir nie unsichtbar, ob wir prominent sind oder im Untergrund, im Verschwinden. Für ihn sind wir sichtbar, ob wir vieles, viel Bedeutendes oder wenig Bedeutendes für ihn tun können. wie wir leben und ihm treu sind, das ist das Entscheidende für den Lohn, den wir alle, so wie auch Maria, am Ende empfangen werden. Drittens, Maria erlebte Abnabelung, Zurückweisung und wahrscheinlich auch Verletzung und Schmerz. Wir können noch so viele Wunden, Verletzungen, Enttäuschungen, Schicksalsschläge aufweisen. Wir kommen nicht darum herum, dass wir Jesus als Erlöser brauchen. Und wenn du denkst, ich habe doch schon in meinem Leben so viel gelitten, damit müsste ich doch all meine Sünden abgegolten haben. Und dann habe ich darüber hinaus noch so viel Gutes getan, damit müsste ich auf alle Fälle auf der sicheren Seite sein. Dann lass dir sagen, weder durch dein Leiden noch durch dein Gutes tun wirst du jemals deine Schuld aufwiegen können, die vor Gott gilt. Viertens, Maria hatte ihre spezielle Berufung vor Gott und die hat sie auch erfüllt. Macht sie diese Berufung zu etwas Besonderem? Wir haben letzten Sonntag in Bezug auf Johannes den Täufer gehört, dass von ihm gesagt worden ist, dass er der größte von der Frau geborene Mensch ist. Größer als Maria, by the way. Marias Hingabe zur Magd dessen, den sie geboren hat, der sich selber zu nichts gemacht hat, sie auch zu nichts gemacht. Andererseits kann sie mit Fug und Recht sagen, dass sie in gewisser Weise die erste Christin war. Denn sie hat Christus tatsächlich in sich getragen. Ja? Aber ich bin davon überzeugt, dass auch sie für sich eine Entscheidung treffen musste, wie jeder von uns, wie sie sich zu dem gestorbenen und auferstandenen Jesus stellen will und wird. Das, was Jesus seinem Cousin Johannes dem Täufer sagte, Blinde sehen, Lahme gehen, Arme werden, gute Botschaft verkündigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, das gilt auch für Jesu Mutter. Auch sie soll sich nicht ärgern an ihm. Es gilt für alle seine Zeitgenossen, die ihn als Zimmermann gekannt haben. Es gilt für jeden, dass er sich nicht an ihm ärgert. Keiner kam darum herum. Und insbesondere Maria musste für sich lernen, Jesus eben nicht mehr als von der Warte der Mutter zu sehen, ihn anzuschauen als Mutter, sondern sie musste lernen, ihn anzuschauen als den, der ihre Erlösung darstellt, der ihre einzige Hoffnung ist. Es gibt im Reich Gottes keine Ausnahme und Sonderwege. Noch nicht einmal für das Mädchen, das den Erlöser in sich trug und gebar. Es gibt keinen Sonderweg für niemanden. Jesus ist für Maria wie für dich und mich der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben, und wodurch wir zum Vater kommen. Durch nichts anderes, auch Maria nicht. Sie wurde nicht gerettet dadurch, dass sie den Heiland geboren hat. Nein, sie wurde gerettet dadurch, dass sie an Jesus als den Heiland geglaubt hat für sich selber, zur Vergebung ihrer Sünden. Und das gilt für uns alle, dass wir an den Heiland glauben zur Vergebung unserer Sünden. Amen. Vater im Himmel, ich bitte dich darum, dass du uns, wenn wir auf Maria schauen, uns zeigst, wie auch wir hingegeben leben können, wie wir unseren Part in deinem Reich, in deinem Heilsplan erfüllen können. Wenn du uns berufst, wenn du uns ansprichst, Jesus, dass wir dann deinem Rufen folgen. Und wenn du uns zum ersten Mal ansprichst und dann anrufst, wenn du sagst, ich will bei dir Wohnung nehmen, dass wir dir unsere Herzen auftun und wirklich dich hineinlassen als unseren Herrn und Erlöser, als den, der für unsere Sünden gestorben ist. Dass wir nicht meinen, wir hätten eine Sonderbehandlung vor dir verdient, sondern dass wir wissen, wir sind Sünder und bedürfen absolut der Erlösung. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der meint, er hätte so viel gelitten, dass es für ihn reichen würde, seine eigene Schuld abzutragen, dass er merkt, wie schäbig, wie kleinlich er sich verhält, wenn er doch Vergebung von dir geschenkt bekommen könnte. Ich bitte dich, Jesus, dass wir in unserer Berufung leben, solange du uns in dieser speziellen Berufung, je nachdem, lässt. Und wenn du uns aus dieser speziellen Berufung hinaus entlässt, wir dann wieder unseren Platz einnehmen im Reich Gottes, da, wo du uns sonst hingesetzt hast, dass wir damit leben können, auf eine gute, auf eine unverletzte und nicht zurückgewiesene Weise. Wir merken, es gibt für alles eine Zeit. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, wenn du uns eine spezielle Berufung gibst, die über das hinausgeht, was wir uns vorstellen können, dass wir bereit sind, dieser Berufung zu folgen, egal was es kostet, egal wo sie uns hinführt, in welche Umstände, in welche Widernisse, in welche Ungewissheit. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns wirklich durch deinen Geist leitest, dass wir zu deiner Verherrlichung, zu deiner Ehre leben wollen, um deines Namens willen. Amen.